Hi und herzlich willkommen bei Was bleibt hinter der Geschichte? Schön, dass ihr auch heute dabei seid. Mein Name ist Susanne, wie ihr schon wisst wahrscheinlich. Und heute schauen wir uns aus unserer letzten Sonntagsfolge, wo es ja um die Heilanstalt Sonnenstein in Pirna ging, tatsächlich einen großen Punkt an. Und zwar habe ich mir bei der Recherche Gedanken darum gemacht, wie entstand eigentlich das Thema Eugenik? Also ich denke, das ist ein ganz großes Thema, hat deshalb nicht so viel Platz in der Hauptfolge gefunden. Und ich denke mir, das können wir ganz gerne heute besprechen. Besser gesagt, ich habe da einiges recherchiert und würde das ganz gerne mit euch teilen wollen. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch Was bleibt generell gefällt, gerne abonnieren oder auch ein Like da lassen. Was auch ganz klasse ist, wenn ihr kommentiert, Fallvorschläge habt oder vielleicht irgendwelche Fragen oder was auch immer. Also gerne auf Instagram mir einfach Nachrichten schreiben. Dort findet man auch ganz gut immer Fotos zu der Folge. Also was ich halt finde, stelle ich dort mit rein. Aber da kann man mir auch gerne schreiben. So, und dann würde ich sagen, starten wir in die heutige Folge. Als erstes habe ich mich natürlich gefragt, okay, was ist eigentlich Eugenik? Das hat jeder wahrscheinlich schon mal gehört und wahrscheinlich hat er auch irgendwo einen Bezug dazu und kann es trotzdem nicht einordnen. Zumindest ging es mir so. Und zwar Eugenik, der Begriff, der stammt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt so viel wie gute Abstammung oder gute Herkunft. Also je nachdem, wie man das interpretiert, würde ich mal sagen. Der Begriff Eugenik wurde tatsächlich geprägt schon im Jahr 1883 von dem britischen Naturforscher Francis Galton. Und Galton war der Cousin von Charles Darwin. Das hat man vielleicht schon mal gehört, so in Richtung Darwinismus und sowas. Vielleicht klingelt das da bei dem einen oder anderen. Aber es war, wie gesagt, der Cousin. Und der beschäftigte sich mit der Frage, warum manche Menschen bestimmte Fähigkeiten oder Eigenschaften besitzen und andere wiederum nicht. Also an und für sich jetzt erstmal ein guter Gedanke, weil man stellt dort eine Überlegung an. Und er beobachtete, dass in manchen Familien über Generationen hinweg besonders viele Wissenschaftler, Künstler oder auch Richter zum Beispiel hervorgingen. Und daraus entwickelte er die Vorstellung, dass Eigenschaften wie Intelligenz, Begabung oder aber auch der Charakter hauptsächlich vererbt würden. So, und Galton stellte sich deshalb eine spezielle Frage. Wenn wir bei Tieren gezielt züchten können, um bestimmte Eigenschaften zu fördern, könnte das nicht auch beim Menschen funktionieren? Und ich glaube, da fängt es dann an, schon ein bisschen schwierig zu werden, würde ich mal sagen. Aber auch zu dem Zeitpunkt war das noch nicht wirklich problematisch. Es war, wie gesagt, eine Überlegung. Aus der heutigen Sicht wirkt dieser Gedanke ja wirklich befremdlich. Und Ende des 19. Jahrhunderts war dass er halt für die Wissenschaftler eine ernst gemeinte Forschungsfrage. Also da hat man sich keine Gedanken drum gemacht, okay, was könnten die anderen denken, sondern diese Frage kam tatsächlich auf. Und so forschte man dann halt. Ich würde auch meinen, also Galtons Ziel war nicht die Vernichtung von Menschen, also nicht das, was wir darunter heutzutage verstehen, wenn wir das Thema Eugenik hören, sondern er glaubte vielmehr daran, dass er die Gesellschaft langfristig verbessern könnte, wenn Menschen aus seiner Sicht mit günstigen Eigenschaften häufiger Kinder bekämen. Also wie gesagt, das war, glaube ich, von ihm erstmal ein, ja, sagen wir mal, guter Grundgedanke, aber ging es wirklich nicht um Menschenvernichtung. Und die Idee nannte er Eugenik. Also daher kommt der Begriff relativ einfach erklärt. Es war einfach der Gedanke darum. Und ich denke tatsächlich, wenn das heute für uns befremdlich ist, müssen wir uns halt einfach ein Stückchen weit in die Zeit um 1900 versetzen, was ja tatsächlich eine ganz andere Zeit war als heute. Die Medizin machte zu diesem Zeitpunkt enorme Fortschritte und man konnte zum ersten Mal Krankheiten auch besser verstehen. Bakterien wurden entdeckt, Impfungen wurden entwickelt. Also das entstand alles so um 1900. Die Lebenserwartung stieg auch langsam an. Ich würde sagen, es war halt wirklich eine andere Zeit und man war der Meinung, dass Wissenschaft tatsächlich jedes Problem lösen könnte. Und ich glaube, deshalb ging man auch an dieses Thema ganz anders ran. So auch die Vererbungsforschung machte erste Fortschritte. Also das war dort alles in den Anfängen. und nach den Arbeiten von Gregor Mendel, also die wurden dort wiederentdeckt, begann man zu erkennen, dass bestimmte Merkmale tatsächlich vererbbar sind. Also das ist nicht einfach nur, es könnte sein, sondern man wusste, okay, tatsächlich sind die vererbbar. Viele Wissenschaftler gingen nun einen Schritt weiter und sie fragten sich, wenn Krankheiten vererbbar sind, könnte man sie nicht aus der Gesellschaft verschwinden lassen? So, und heute wissen wir aber, dass diese Vorstellung viel zu einfach war. Die meisten Krankheiten und menschlichen Eigenschaften entstehen durch ein komplexes Zusammenspiel aus Genetik, Umwelt, Erziehung und vielen weiteren Faktoren. Aber das, wie gesagt, wissen wir heute. Damals war man noch nicht so weit. Damals dachte man, man könnte die Menschheit gestalten, so wie man heutzutage einen Garten gestaltet. Also ein sehr einfacher Gedanke, aber auch tatsächlich ein gefährlicher. Das muss man dazu sagen, gerade wenn man weiß, was daraus entstanden ist. Wichtig ist aber auch wirklich zu verstehen und zu wissen, nicht jede Form der Eugenik bedeutet automatisch Nationalsozialismus, also das, was wir damit tatsächlich in Verbindung bringen. Und gerade auch ein Stückchen weit aus der Folge der Heilanstalt Sonnenstein resultiert. Also das darf man, glaube ich, nicht verstehen, also nicht so verstehen, ne? Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Eugenik in vielen Ländern diskutiert. Also man dachte vielleicht jetzt irgendwie, das ist so ein deutsches Problem oder eine deutsche Forschung, aber das stimmt tatsächlich nicht. Also zum Beispiel in Großbritannien, in den USA, in Skandinavien, auch dort kam es später zu Zwangssterilisationen. Also das ist nicht so ein rein deutsches Problem. Die Nationalsozialisten übernahmen diese Idee doch nicht einfach, also sie radikalisierten die und das macht's dann tatsächlich so gefährlich. Und aus dem Gedanken einer vermeintlichen Verbesserung wurde schließlich die Überzeugung, Menschen töten zu dürfen. Und genau dieser Weg führt später auch nach Pirna Sonnenstein, also das muss man wirklich ein bisschen unterscheiden. Und dann kommen wir tatsächlich wieder auf die wissenschaftlichen Aspekte. Also wenn wir heute über Eugenik sprechen, fällt dann früher oder später der Name Charles Darwin. Und hier lohnt es sich, noch einmal genauer hinzusehen, denn Darwin, wie gesagt, hat die Eugenik nicht erfunden. Er hat auch niemals gefordert, Menschen nach ihrem Wert einzuteilen oder gar zu töten. Darwin war ein reiner Naturforscher. Sein Ziel war es, die Natur zu verstehen. Und im Jahr 1859 veröffentlichte er sein berühmtestes Werk über die Entstehung der Arten, heißt das. Darin beschrieb er eine Beobachtung, die für die Wissenschaft revolutionär war. Lebewesen verändern sich über lange Zeiträume, nicht plötzlich, nicht innerhalb weniger Jahre, sondern über viele Generationen. Und das ist tatsächlich sein Forschungsansatz gewesen. Weiterhin beobachtete Darwin, dass innerhalb einer Tier- oder Pflanzenart nie alle Individuen völlig gleich sind. Einige sind größer, andere schneller, manche widerstandsfähiger gegen Krankheiten. Und wenn sich nun die Umwelt verändert, etwa durch Nahrungsknappheit oder anderes Klima, haben manche Tiere einen kleinen Vorteil. Sie überleben häufiger. Und weil sie überleben, bekommen sie auch häufiger Nachwuchs. Und diese Eigenschaften werden an die nächste Generation weitergegeben. Und dieser Vorgang nannte Darwin dann natürliche Selektion. Also das ist ein ganz wichtiger Begriff, also dass es wirklich natürlich ist. Und Darwin beschreibt einen Vorgang, der ohne Eingreifen des Menschen stattfindet. Auch das ist wiederum sehr wichtig. Und so erklärt er, wie Evolution funktioniert, nicht wie die Gesellschaft funktionieren sollte. Das heißt im Klartext, Darwin beschrieb, aber er bewertete das Ganze nicht. Und darin liegt auch der Unterschied. Darwin beobachtete die Natur und schrieb nicht, so sollten Menschen miteinander umgehen. Er schrieb lediglich, so verändern sich Arten über sehr lange Zeit. Auch darin liegt ein großer Unterschied. Und seine Evolutionstheorie gehört bis heute zu den wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnissen überhaupt und bildet einen Grundpfeiler der modernen Biologie. So, und jetzt kommt natürlich die Frage, okay, wo entstand nun das Problem? Das Problem begann nicht bei Darwin, es begann bei Menschen, die seine wissenschaftlichen Erkenntnisse auf die Gesellschaft übertragen haben. Also sie sagten sinngemäß, wenn sich in der Natur der Stärkste durchsetzen kann, dann sollte das auch für die Menschen gelten. So, genau hier wurde aus einer naturwissenschaftlichen Beobachtung eine politische und gesellschaftliche Ideologie. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also ich habe da jetzt auch ein Beispiel dazu. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, wenn ein Biologe beobachtet, dass ein Löwe eine Antilope jagt, beschreibt er einen Vorgang in der Natur. Er sagt damit aber nicht, Menschen sollten sich genauso verhalten. Genau diesen Fehler machten viele Menschen dann Ende des 19. Jahrhunderts. Sie nahmen Darwins Erkenntnisse und machten daraus Regeln für das Zusammenleben der Menschen. Also aus Darwins Evolutionstheorie wurde schließlich etwas, das man Sozialdarwinismus nannte. Und genau dort beginnt der Weg, der später über die Eugenik bis hin zur nationalsozialistischen Rassenideologie führte. Doch, bevor wir darüber sprechen, müssen wir zunächst verstehen, was der Sozialdarwinismus eigentlich ist. Also ich denke, jeder hat dieses Wort vielleicht schon mal irgendwo gehört oder so im Hinterkopf. Dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo aus einer wissenschaftlichen Theorie eine Ideologie wurde. So, nachdem Charles Darwin seine Evolutionstheorie veröffentlicht hatte, begannen einige Wissenschaftler, aber auch Politiker und Philosophen, seine Erkenntnisse auf die menschliche Gesellschaft zu übertragen. Also sie stellten sich scheinbar nur eine einfache Frage: Wenn sich die Natur den Stärkeren durchsetzen kann, müsste das dann nicht auch für den Menschen gelten? Also das, was ich vorhin schon mal erklärt habe, und genau hier entstand dann später das, was man als Sozialdarwinismus bezeichnet. Also tatsächlich ja, ein menschengemachtes Problem. So, der Sozialdarwinismus war keine wissenschaftliche Theorie Darwins, sondern gesellschaftlich und politische Weltanschauung. Seine Anhänger glaubten, dass Menschen genau wie Tiere in einem ständigen Wettbewerb miteinander stünden. Wer gesund, leistungsfähig und erfolgreich war, galt als stark. Und wer krank, arm, körperlich bzw. geistig beeinträchtigt war, wurde dagegen als schwach angesehen. Also man teilte das Ganze in zwei Gruppen ein. Was dazwischen gibt es offensichtlich nicht. So, und aus dieser Einteilung zog man einen folgenschweren Schluss. Man glaubte, den sogenannten Schwachen dürfte nicht geholfen werden, weil dies den natürlichen Verlauf der Entwicklung behindern würde. Im Gegenteil, also man war der Überzeugung, dass eine Gesellschaft sich nur verbessern könnte, wenn sich die Starken durchsetzen und die Schwachen immer weniger würden. Heute erscheint diese Vorstellung natürlich total unmenschlich, aber damals jedoch fanden diese Ideen in vielen Ländern Anhänger, nicht nur in Deutschland, wie ich das schon erwähnt habe, und sie beeinflussten natürlich die Wissenschaft, Politik und sogar Teile der Medizin. Und jetzt kommt man automatisch zu der Frage, warum war die Vorstellung wissenschaftlich falsch? Das eigentliche Problem bestand darin, dass hier zwei völlig unterschiedliche Dinge miteinander vermischt wurden. Also Darwin beschrieb einen biologischen Prozess, der Sozialdarwinismus machte daraus eine moralische Regel. Doch Menschen sind keine Tierarten, die ausschließlich nach biologischen Gesetzen leben. Also unsere Gesellschaft basiert auf etwas anderem. Mitgefühl, Solidarität, Medizin, Pflege, Bindung. Und gerade weil wir Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, unterscheiden wir uns von rein biologischen oder von einer rein biologischen Betrachtungsweise. Außerdem wusste man damals nur sehr wenig über Genetik. Viele Eigenschaften des Sozialdarwinismus wurden, oder was man für vererbbar hielt, etwa Intelligenz, Armut oder sogenannten Charakter, entstand nicht allein durch die Gene. Das weiß man heute. Sie werden ebenso durch Erziehung, Bildung, Umwelt, Ernährung und unzählige weitere Faktoren beeinflusst. Aber wie gesagt, damals wusste man das halt tatsächlich nicht. Die Vorstellung, dass man könne Menschen einfach in wertvoll und wertlos einteilen, hatte deshalb nie eine wissenschaftliche Grundlage. Sie beruht auf Vorurteilen, Vereinfachungen oder aber auch ideologischen Überzeugungen. Und dann fragt man sich natürlich, warum war der Sozialdarwinismus so gefährlich? Also man muss ja tatsächlich dazu sagen, Ideologien beginnen selten tatsächlich mit Gewalt. Also am Anfang steht meistens das Wort mit Begriffen und mit einer neuen Art über Menschen zu sprechen. Und plötzlich wurden aus Menschen, ja, die wurden halt nicht mehr als Individuen gesehen, sondern waren eher eine Belastung oder ein Kostenfaktor oder als Gefahr für die Zukunft eines Volkes. Und wer einmal akzeptiert, dass manche Menschen weniger wert sein sollen als andere, hat bereits den ersten Schritt dafür getan. Von dort bis zur Eugenik war es kein großer Sprung mehr. Und genau deshalb sprechen wir heute darüber. Nicht, weil Geschichte sich wiederholt, sondern weil sie uns zeigt, wohin Ideen führen können, wenn niemand ihnen widerspricht. Also lieferte der Sozialdarwinismus den gedanklichen Nährboden. Doch es gab Menschen, die dann bereit waren, einen Schritt weiterzugehen. Also sie fragten nun nicht mehr, wer ist stark oder wer ist schwach. Sie wollten aktiv eingreifen. Sie wollten entscheiden, wer Kinder bekommen durfte und wer nicht. Aus dieser Idee stand dann die Eugenik. Und dann kommen wir auch zur internationalen Eugenikbewegung. Wie gesagt, das ist keine deutsche Problematik. So kann man tatsächlich sagen, die Idee der Eugenik stammt nicht aus Deutschland und sie blieb auch nicht auf Deutschland beschränkt. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts wurde in vielen westlichen Ländern darüber diskutiert, wie man die Gesellschaft durch Vererbungslehre angeblich verbessern könne. Man glaubte, Krankheiten, Behinderungen oder psychische Erkrankungen seien fast ausschließlich erblich. Und wenn das so sei, so argumentierten jetzt viele Wissenschaftler damals, müsse man verhindern, dass diese Eigenschaften an kommende Generationen weitergegeben würden. Heute wissen wir, dass diese Annahmen in dieser Form falsch und viel zu einfach waren. Doch damals galt das als modern und natürlich wissenschaftlich. So beispielsweise die Vereinigten Staaten, wenn wir da einmal hinschauen, also besonders weit verbreitet war die Eugenik dort. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts verabschiedeten zahlreiche Bundesstaaten Gesetze, die Zwangssterilisationen ermöglichten. Also betroffen waren dann hier Menschen mit geistigen Behinderungen, psychischen Erkrankungen, Epilepsie und anderen Diagnosen. Also teilweise wurde auch Armut oder ein nicht oder unangepasstes geltendes Verhalten als Begründung herangezogen. 1927 bestätigte der oberste Gerichtshof der USA in dem Fall Buck gegen Bell sogar die Verfassungsgemäßigkeit solcher Gesetze. Also das war alles rechtens. Also der Richter Oliver Wendell Holmes Jr. schrieb damals den berüchtigten Satz Three Generation of Imbeciles are enough. Das bedeutet, drei Generationen von Schwachsinnigen sind genug. Also ein Satz, der heute als eins der schillerndsten Beispiele dafür gilt, wie wissenschaftlich klingende Argumente zur Rechtfertigung schwerer Menschenrechtsverletzungen genutzt worden sind. Also tatsächlich, auch wenn man sich das kaum vorstellen kann, wurde bis in den 1970er Jahren zehntausende Menschen zwangssterilisiert. So, das war allein in den USA. Dann kommen wir zu Großbritannien. Auch in Großbritannien wurde die Eugenik intensiv diskutiert. Schließlich war es Francis Galton selbst, der den Begriff geprägt hatte. Dort entstanden zahlreiche wissenschaftliche Gesellschaften, die sich mit Eugenik beschäftigten. Anders als in Deutschland oder den USA wurden jedoch keine landesweiten Gesetze zur Zwangssterilisation verabschiedet. Dennoch beeinflussten diese Debatten Wissenschaft und Politik über Jahrzehnte hinweg. So, dann haben wir noch Skandinavien. Auch die nordischen Länder blieben davon nicht unberührt. Vor allem Schweden, aber auch Dänemark, Norwegen und Finnland führten Gesetze ein, die Zwangssterilisation ermöglichten. Und in Schweden bestand ein solches Programm sogar bis in die 1970er Jahre. Also viele Betroffenen wurden unter erheblichem Druck sterilisiert und hatten praktisch keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Also das muss man sich halt tatsächlich mal durch den Kopf gehen lassen. So, und heute haben die betroffenen Staaten offiziell natürlich Verantwortung übernommen für das Verhalten von damals und sich auch zum begangenen Unrecht bekannt. Also das muss man auch dazu sagen. So, und dann kommen wir nochmal zu der Stelle zurück. Also der wichtigste oder ein wichtiger Gedanke ist tatsächlich entscheidend. Also die Eugenik war also keine ausschließlich deutsche Idee. Sie war international verbreitet. Und doch endet hier der Vergleich. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn die Nationalsozialisten, die gingen einen entscheidenden Schritt weiter. Aus der Vorstellung, Menschen an die Fortpflanzung oder an der Fortpflanzung zu hindern, wurde die Überzeugung, bestimmte Menschen hätten überhaupt kein Recht mehr zu leben. Und die Frage lautet dann nicht mehr, wer darf Kinder bekommen, sondern wer darf überhaupt noch leben. Und genau in diesem Punkt beginnt die Geschichte der sogenannten Aktion T4. Also jetzt kann man wirklich sagen, wurde eine Ideologie geschaffen. Man hatte Menschen in Lebenswert und Lebensunwert eingeteilt. Und was jetzt noch fehlte, war ein Staat, der bereit war, diese Ideen mit Gesetzen umzusetzen. Und nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 sollte genau das geschehen. So, und jetzt kommen wir tatsächlich zu dem Punkt, wo aus einer Idee staatlicher Zwang wurde. Also wir wissen, okay, Eugenik bestand früher schon, vor allen Dingen die Ideen, es wurde auch in vielen Ländern einiges in diese Richtung getan, aber tatsächlich waren die Nationalsozialisten, die dann ab 1933 das Ganze auf die Spitze trieben, das kann man gar nicht so sagen. Das hört sich viel zu einfach und salopp an und es ist nicht der Situation, die damals vorherrschte, er beschreibt es halt einfach gar nicht. Also man findet dafür eigentlich wenig passende Worte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und wie wir schon in dem Hauptfall gehört haben, war am 14. Juli 1933 wurde ja das sogenannte Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses beschlossen. Und es trat am 1. Januar dann 1934 in Kraft und erlaubte es Menschen auch gegen ihren Willen unfruchtbar zu machen. Also das ist Schritt 1. Schon der Name des Gesetzes verrät viel über die damalige oder das damalige Menschenbild. Es ging nicht nur um betroffene Personen, es ging nicht nur um Wünsche, nicht nur um ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit. Also im Mittelpunkt stand die vermeintliche Erbgesundheit der Bevölkerung. Der einzelne Mensch wurde danach beurteilt, welchen biologischen Wert man ihm für zukünftige Generationen zuschrieb. Zahlreiche Mediziner unterstützten diese Politik und halfen dabei, die nationalsozialistische Rassenhygiene mit einem wissenschaftlichen Anschein zu versehen. Und das muss man sich einfach durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, das ist ein sehr schwer auszuhaltender Gedanke, was sich Menschen damals einfach anmaßten. So, und dann fragt man sich natürlich, okay, wer galt denn alles als erbkrank? Das Gesetz führte verschiedene Diagnosen auf, bei denen eine Sterilisation angeordnet werden konnte. Also das ist jetzt tatsächlich aus damaliger Sprache, das muss man einordnen, aber das beschreibt halt auch irgendwie sehr zutreffend die Situation. Also darunter gehörten zum Beispiel sogenannter angeborener Schwachsinn, Schizophrenie, manisch-depressive Erbkrankheiten, sogenannte erbliche Fallsucht oder Epilepsie, die Huntington-Krankheit, angeblich erbliche Blindheit oder Taubheit, schwere körperliche Fehlbildungen sowie schwerer Alkoholismus. So, also viele dieser Kategorien waren äußerst weit gefasst, also wie man das auch schon, glaube ich, an den Gründen hören kann. Also vor allem die Diagnose des sogenannten angeborenen Schwachsinns konnte Menschen treffen, die arm waren und nur wenig Schulbildung erhalten hatten, sich gesellschaftlichen Erwartungen nicht anpassten oder bei einfachen Tests schlecht abschnitten. Also relativ einfach geriet man dort hinein. So, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, also plötzlich konnten Lebensumstände wie Armut, fehlende Bildung oder soziale Auffälligkeit so behandelt werden, als sei sie eine unveränderliche Erbkrankheit. Ja, und genau darin lag eine große Gefahr dieses Gesetzes. Also es gab den Behörden die Möglichkeit, Vorurteile in medizinischen Diagnosen zu verwandeln, diverse Diagnosen anschließend zur Grundlage eines unumkehrbaren körperlichen Eingriffs zu machen. Und das ist dann schon, also ich denke, für damalige Zeiten sehr einfach geworden, Leute zwangssterilisieren zu lassen. So, und dann ist natürlich die Frage, okay, wer konnte ein solches Verfahren einleiten? Tatsächlich ist so ein solches Verfahren begann nicht dann, wenn ein Mensch selbst medizinische Hilfe suchte. Also Anträge konnten unter anderem von Ärzten oder den Leitungen von Heil- und Pflegeanstalten gestellt werden. Angehörige der Heil- und Pflegeberufe wurden in das System eingebunden und sollten Menschen melden, die sie für angeblich erbkrank hielten. Also ich stelle mir dann auch vor, wenn du jemanden nicht leiden konntest oder er dir vielleicht ja als schwieriger Patient vorkam, dann leitet man weiter, dass man ihn für erbkrank hält. Und dann wurde da ein Verfahren eingeleitet. Also ich denke tatsächlich, das war damals sehr einfach. So, und das bedeutete, ein Arzt, dem ein Patient vertraute, konnte zugleich derjenige sein, der ein Verfahren zu dessen Sterilisation in Gang setzte. Eine Heilanstalt, in der ein Mensch gebracht worden war, um Hilfe zu erhalten, konnte zu dem Ort werden, von dem aus seine Unfruchtbarmachung beantragt wurde. Und schon hier zeigt sich etwas, das später auch für die Krankenmorde von großer Bedeutung sein sollte. Also die Verfolgung geschah nicht außerhalb des medizinischen Systems, sie geschah mit Hilfe des medizinischen Systems. Also ja, das sind schon Gedanken, die man dabei hat oder die einem durch den Kopf gehen, die nicht gerade einfach zu ertragen sind, muss ich tatsächlich sagen. Weil ja, man vertraut seinem Arzt, geht dorthin, weil man ein Leiden hat und findet sich dann zwangssterilisiert wieder. Also ich denke, das war eine ganz, ganz grauenhafte Zeit einfach. So, also das heißt im Klartext, es wurde ein Antrag gestellt. Über die Anträge selbst entschieden dann eigens geschaffene Erbgesundheitsgerichte. Diese Gerichte bestanden in der Regel aus einem Richter und zwei Ärzten und damit wirkte das Verfahren nach außen geordnet, juristisch und wissenschaftlich. Es gab Akten, es gab Gutachten und es gab auch Diagnosen. Es gab auch Anhörungen und Urteile und genau diese scheinbare Ordnung kann leicht darüber hinwegtäuschen, was tatsächlich geschah. Menschen wurden durch ein staatliches Verfahren das Recht oder denen wurde das Recht genommen, selbst über ihren Körper und darüber zu entscheiden, ob sie einmal Kinder haben wollten. Gegen Entscheidungen konnte zwar formell Beschwerde bei einem Erbgesundheitsobergericht eingelegt werden, doch die betroffenen Menschen standen einem System gegenüber, in dem dieselbe Ideologie von Medizin, Verwaltung und Justiz getragen wurde. Also im Klartext hat es tatsächlich keinen Unterschied gemacht, ob du dort eine Beschwerde eingereicht hast oder nicht. Also die Entscheidung über ihr weiteres Leben lag damit bei den Menschen, die sie häufig nur aus Akten, kurzen Untersuchungen oder fragwürdigen Gutachtern kannten. So, und dann ja, fragt man sich dann, was genau bedeutet Zwangssterilisation konkret? Also, um ein bisschen tiefer zu gehen, das bedeutet, wenn das Gericht eine Sterilisation angeordnet hat, war sie nicht freiwillig. Das Gesetz ließ ausdrücklich auch die Anwendung unmittelbaren Zwangs zu. Die Betroffenen konnten in ein Krankenhaus gebracht oder dort operiert werden, selbst wenn sie sich dagegen wehrten. Bei Männern wurde meist der Samenleiter durchtrennt und bei Frauen erfolgte ein Eingriff an den Eileitern und diese Operationen waren wesentlich belastender und mit größeren gesundheitlichen Risiken verbunden. Also für viele endete das Verfahren nicht mit der körperlichen Heilung, es blieben Schmerzen, Scham und auch Trauer. Und das Wissen, dass der Staat eine Entscheidung über das eigene Leben getroffen hatte, die einfach nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte. Betroffene verloren nicht nur die Möglichkeit, Kinder zu bekommen. Viele wurden gesellschaftlich stigmatisiert, schwiegen aus Angst oder erzählten selbst ihren Angehörigen jahrzehntelang nicht, was ihnen getan worden war. So, und wenn man sich dann das ganze Ausmaß einmal anschaut, also bis zum Ende des nationalsozialistischen Regimes, wurden mehrere hunderttausend Menschen auf Grundlage dieser Politik zwangssterilisiert. In der Forschung wird häufig von etwa 400.000 Betroffenen gesprochen. Also diese Zahl ist unvorstellbar. Aber wie immer stand auch hier hinter der Zahl ein einzelner Mensch. Vielleicht eine junge Frau, die von einer eigenen Familie geträumt hatte. oder ein Mann, der wegen einer psychiatrischen Diagnose für angeblich ungeeignet erklärt wurde, um Kinder zu bekommen. Ein Jugendlicher, dessen schulische Leistung oder soziale Herkunft zu einem Urteil über seine vermeintlichen Erbanlagen wurden. Die Eingriffe geschahen nicht heimlich in irgendwelchen verborgenen Kellern, sie wurden von Gerichten angeordnet, von Ärzten ausgeführt, von Behörden dokumentiert und von einem Staat als medizinische und gesellschaftliche Notwendigkeit dargestellt. Und dann frage ich mich doch tatsächlich, welche Rolle spielten dabei eigentlich die Ärzte? Also Ärzte, die eigentlich gegen jedes Gewissen gehandelt haben müssen, weil das kann man doch tatsächlich nicht mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren. Und tatsächlich ist das so, also wenn wir heute auf die Ärzte blicken, die Zwangssterilisation anordneten, Gutachten ausfüllten oder später an den Krankenmorden beteiligt waren, liegt eine Erklärung zunächst nahe. Man könnte sie als Monster betrachten. Als Menschen, die außerhalb jener medizinischen und moralischen Ordnung standen. Doch, so einfach ist es leider nicht. Viele von ihnen waren ausgebildete Ärzte. Sie arbeiteten in angesehenen Kliniken und veröffentlichten wissenschaftliche Texte und waren in ihren Fachgebieten anerkannt. Manche waren überzeugte Nationalsozialisten, andere waren es aber nicht. Einige handelten aus ideologischer Überzeugung, andere aus Karriereinteresse, Anpassung, Gehorsam oder Gleichgültigkeit. Nicht alle glaubten auf dieselbe Weise das Richtige zu tun. Also wir müssen auch da Unterschiede ziehen, auch wenn das sehr, sehr schwer fällt. Aber viele waren bereit, ihr Handeln als medizinisch, wissenschaftlich oder gesellschaftlich notwendig zu rechtfertigen. Genau, das muss man tatsächlich dazu sagen. Und hier liegt auch das eigentliche Erschreckende. Die Verbrechen wurden nicht nur trotz der Medizin begangen, sie wurden auch mit medizinischer Sprache, medizinischer Autorität und unter aktiver Beteiligung medizinischen Personals durchgeführt. So, ohne die wäre es natürlich nicht möglich gewesen. Der einzelne Patient trat hierbei in den Hintergrund. Der ärztliche Beruf richtet sich eigentlich auf einen einzelnen Menschen, auf seine Beschwerden, seine Ängste, seine Bedürfnisse. Doch in der eugenischen Medizin verschob sich dieser Blick. Ärzte sollten nicht mehr nur den einzelnen Patienten behandeln, sie verstanden sich zunehmend als Hüter eines vermeintlich gesunden Volkskörpers. Also der Patient wurde damit nicht ausschließlich danach beurteilt, welche Hilfe er benötigte. Man fragte auch, welche Kosten verursacht er beispielsweise. Ist er arbeitsfähig? Kann er vermeintlich selbst sich versorgen? Kann er seine Krankheiten oder Behinderungen weitervererben? Und welchen Nutzen besitzt er aus Sicht der Gesellschaft? So, und damit verändert sich die ärztliche Verantwortung grundlegend. Nicht mehr das Wohl des einzelnen Menschen stand im Mittelpunkt, sondern ein abstraktes Kollektiv, dem sich das Leben des Einzelnen unterzuordnen hatte. Die nationalsozialistische Rassenhygiene erhob diesen biologisch gedachten Staat ausdrücklich zum politischen Ideal. So, Wissenschaft, die einfach keine mehr war. Ein weiterer Grund lag im Glauben an die Vererbung. Viele Ärzte waren überzeugt, psychische Erkrankungen, Behinderung, Alkoholismus, Kriminalität oder Armut ließen sich auf einfache erbliche Ursachen zurückführen. Und wenn diese Eigenschaften angeblich vererbt wurden, erschien die Sterilisation manchen nicht als Gewalt, sondern als vorbeugende Medizin. Also das heißt, ja, man fand einfach eine Rechtfertigung für sein Handeln. Die Sprache nahm den Menschen einfach ihre Individualität, das muss man ganz klar sagen. Also Sprache spielt dabei eine entscheidende Rolle. Die Betroffenen wurden nicht mehr als einzelne Menschen beschrieben, sondern als erbkrank, minderwertig, unnütz oder als sogenanntes Ballastexistenzen. Solche Begriffe schufen Distanz. Ein Arzt musste dann nicht mehr über eine Frau nachdenken, die sich Kinder wünschte. Er entschied über einen Erbkrankheitsfall. Also tatsächlich, man schafft damit Distanz, weil man nicht mehr nah dran ist. Er sah keinen jungen Mann mit Hoffnung auf eine eigene Familie. Er sah eine Eintragung in eine Akte. Diese sprachlichen Entmenschlichungen machte es leichter, Entscheidungen zu treffen, deren Folgen für die Betroffenen lebenslang waren. Und sie bereiteten einen weiteren Schritt vor. Denn wenn ein Mensch erst einmal nicht mehr als Person, sondern als Belastung betrachtet wird, kann aus der Frage, ob er Kinder bekommen darf, irgendwann die Frage werden, ob er überhaupt leben darf. So. Und dann muss man auch dazu sagen, der Staat bestätigte die Ärzte in dem Handeln. Die Ärzte handelten nicht in einem rechtsfreien Raum. Der Staat schuf extra Gesetze, Gerichte und Behörden, die die Entscheidungen bestätigten. Wenn ein Erbgesundheitsgericht eine Sterilisation anordnete, erhielt der Eingriff den Anschein eines rechtmäßigen medizinischen Verfahrens. Ein Arzt konnte sich sagen, es gibt ein Gesetz, es gibt ein Urteil, es gibt ein Gutachten, also muss es richtig sein. Verantwortung wurde dadurch aufgeteilt. Also der Arzt verwies auf das Gericht auf das medizinische Gutachten, die Klinik auf die gesetzlichen Vorgaben und am Ende schien niemand mehr allein dafür verantwortlich zu sein. Also doch ganz klar muss man sagen, ohne die Mitwirkung der Ärzte hätte das System nicht funktioniert. Also sie stellten die Diagnosen, erstatteten Anzeigen, verfassten Gutachten und führten die Operationen aus und wählten spätere Patienten für die Tötungsprogramme aus. Die medizinischen Profession spielte deshalb keine bloße Nebenrolle, sondern eine zentrale Rolle bei der Planung und auch bei der Durchführung der Verfolgung. Nicht jeder Arzt handelte aus einer tiefen ideologischen Überzeugung. Für manche bot das System berufliche Möglichkeiten. Also jüdische Ärzte und politische unerwünschte Kollegen wurden aus ihren Positionen gedrängt. Stellen wurden frei. Forschungsgelder, Leitungspositionen und gesellschaftlichen Ansehen konnte davon abhängen, wie bereitwillig jemand die neue Politik umsetzte. Andere wollten nicht auffallen, sie passten sich dann halt mal eben an. Vielleicht sagten sie sich, dass eine Weigerung ihrer Karriere gefährden würde. Oder vielleicht redeten sie sich ein, nur einen kleinen Teil einer größeren oder eines größeren Vorgangs zu übernehmen. Ein Meldeformular oder ein Gutachten. Eine Unterschrift. Doch gerade solche kleinen Handlungen hielten das System am Laufen. Es brauchte nicht nur fanatische Täter. Es brauchte auch Menschen, die nicht widersprachen, die ihre Aufgaben erledigten und die eigene Verantwortung immer nur bis zum Rand ihres Schreibtisches betrachteten. Krieg, Mangel und die Rechnung über das Menschenleben. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges verschärfte sich das Denken zusätzlich. Krankenhäuser, Pflegeanstalten, Lebensmittel und Personal wurden zunehmend nach ihren vermeintlichen Nutzen für die Kriegsführung bewertet. Menschen, die nicht arbeiten oder kämpfen konnten, erschienen in dieser Logik als Belastung. Einige Ärzte und Funktionäre argumentierten, Betten und Nahrung würden für verwundete Soldaten oder die sogenannte gesunde Bevölkerung gebraucht werden. Das Leben eines Patienten wurde damit gegen Nahrung, Pflegeplätze und wirtschaftliche Kosten aufgerechnet. Das klingt bürokratisch, fast sachlich. Doch hinter dieser Rechnung stand eine radikale Entscheidung. Manche Menschen sollten versorgt werden, andere wiederum nicht. Und schließlich wurden jene, die man zuvor als unheilbar und unproduktiv oder lebensunwert bezeichnet hatte, zur Tötung ausgewählt. Hunderte Ärzte, Psychiater, Anstaltsleiter, Kinderärzte und Pflegekräfte wurden in das sogenannte Euthanasie-Programm eingebunden. Einige hatten Tötungen zuvor noch abgelehnt, unterstützten sie im Krieg jedoch als vermeintliches Opfer für Staat und Volksgemeinschaft. So entschieden häufig nur noch die Akten. Besonders bedrückend ist, wie die Auswahl vieler Opfer folgte. Ärzte mussten die Menschen nicht unbedingt persönlich kennenlernen. Meldebögen erhielten Diagnosen, Aufenthaltsdauer, Arbeitsunfähigkeit und Angaben darüber, wie viel Pflege jemand benötigte. Gutachter kennzeichneten diese Formulare und entschieden damit über Leben und Tod. Ein Name, eine Diagnose, ein Zeichen auf dem Papier. Die Gutachter sahen nicht das Gesicht des Menschen, dessen Leben sie bewerteten. Und sie kannten seine Gewohnheiten nicht, seine Familie nicht und nicht das, wofür er lachen konnte. Die Distanz der Akte machte die Entscheidung leichter. Doch die Entscheidung blieb tödlich. Auch für die Aktion T4 wurden Patienten von Ärzten ausgewählt und anschließend in zentrale Tötungsanstalten wie Pirna-Sonnenstein gebracht. Und da sind wir tatsächlich wieder beim Thema der Hauptfolge. So bedeutete das tatsächlich, dass sie glaubten, was Gutes zu tun, ist da die Frage. Bei manchen vermutlich tatsächlich ja. Einige waren tatsächlich davon überzeugt, Krankheit und Leid aus der Gesellschaft entfernen zu können. Andere hielten die Tötung schwer kranker Menschen für eine Form falsch verstandener Erlösung. Und wieder andere dachten wirtschaftlich oder rassenideologisch. Doch diese Erklärung darf niemals zu einer Entschuldigung werden. Wirklich niemals, niemals, nie. Und ganz klar, zu verstehen, warum Menschen so handelten, bedeutet nicht, ihnen die Verantwortung abzunehmen. Im Gegenteil, es zeigt, wie gefährlich es wird, wenn Ärzte beginnen, nicht mehr den einzelnen Patienten verpflichtet zu sein, sondern einer Ideologie. Wenn sie glauben, das Leben eines Menschen nach Leistungsfähigkeit, Kosten oder vermeintlicher biologischer Qualität bewerten zu dürfen. Und wenn berufliche Autorität nicht mehr dazu verwendet wird, Schutzbedürftige zu schützen, sondern um ihre Rechte, Würde und schließlich das Leben zu nehmen. So, und ganz ehrlich, also mich beschäftigt an diesem Teil der Geschichte besonders, dass viele Beteiligte vermutlich morgens nicht mit dem Gedanken zur Arbeit gegen ein Verbrechen zu begeben. Sie trugen weiße Kittel, sie führten Untersuchungen durch und sie führten Formulare aus. Sie verwendeten medizinische Begriffe und vielleicht erzählten einige von ihnen sich selbst, dass sie vernünftig, fortschrittlich oder sogar mitfühlend handelten. Gerade deshalb ist diese Geschichte so wichtig. Man kann das Ganze einfach gar nicht glauben. Also mir fällt es so schwer zu verstehen, dass ein Arzt solche Entscheidungen treffen kann und das auch umsetzt und durchführt, wie er das kann. Also ich meine, auch damals haben die Ärzte einen hippokratischen Eid geleistet. Wo war der denn da bitte? Super schwierig, das einfach verstehen zu können. So, das muss ich tatsächlich sagen. Also gerade wenn wir nochmal zurückkommen auf das T4-Programm, wie das so vonstatten ging, war der erste Schritt nicht die Gaskammer, muss man dazu sagen. Es begann auch mit einem Papier, also ähnlich wie bei den Zwangssterilisationen. War es tatsächlich so, Heil- und Pflegeanstalten erhielten Meldebögen, auf denen sie Angaben zu ihren Patienten machen mussten. Gefragt wurde unter anderem dann nach der Diagnose, der Dauer des Aufenthalts, der Arbeitsfähigkeit, dem Pflegeaufwand oder danach, ob regelmäßig Besuch von Angehörigen kam. Also auf den ersten Blick wirkt das wie eine statische Erhebung. Die Anstalten erfuhren nicht offen, dass diese Angaben der Auswahl von Menschen diente, die getötet werden sollte. Und die ausgefüllten Bögen wurden an die Zentrale geschickt, kopiert und mehreren ärztlichen Gutachtern vorgelegt. Diese Ärzte wiederum mussten den jeweiligen Menschen meist weder untersuchen noch persönlich kennenlernen. Sie sahen lediglich das Formular, eine Diagnose, einige Angaben zur Arbeitsfähigkeit und vielleicht ein paar Zeilen über das Verhalten in der Anstalt. Und auf dieser Grundlage trafen sie dann eine Entscheidung. Ein rotes Plus bedeutete, dass der Mensch getötet werden sollte und ein blaues Minus bedeutet, dass er zunächst weiterleben durfte. Also überlegt euch das mal. Ein rotes Plus und ein blaues Minus entscheiden über Leben und Tod. Wie unvorstellbar ist das bitte heute? Aber vermutlich ist das nicht nur heute nicht vorstellbar, das war auch damals für, ich sag mal, die normalen Bürger, die davon nicht so viel Kenntnis hatten oder gar keine Kenntnis hatten, wahrscheinlich genauso unvorstellbar. Das erschüttert einen tatsächlich bis in die Tiefe, muss ich sagen. So, und häufig prüften dann drei Gutachter denselben Meldebogen. Anschließend fiel eine abschließende Entscheidung durch einen Obergutachter. Und insgesamt waren etwa 40 ärztliche Gutachter an diesem Verfahren beteiligt. So. Vielleicht ist es genau diese Entfernung, die den Vorgang so erschreckend macht. Also man hat ja einfach nur ein Papier. Man sieht ja teilweise den Menschen halt gar nicht. Also man schafft Distanz. Die Gutachter sahen keine Gesichter. Sie hörten keine Stimmen und sie kannten weder Familie noch das Leben der Menschen, über das sie entscheiden oder entschieden hatten. Sie sahen lediglich die Akte und setzten ein Zeichen drunter. Was es natürlich trotzdem nicht besser macht. Nach außen hin sollte niemand erkennen, was tatsächlich geschah. Deshalb entstand ein ganzes Geflecht aus Organisationen mit harmlos klingenden Namen. Die Zentrale des Programmes befand sich in der Tiergartenstraße 4 in Berlin. Und von dieser Adresse leitet sich später gebräuchliche Bezeichnung Aktion T4 ab. Also relativ einfach für ein so großes, erschreckendes, grauenhaftes, menschenverachtendes Projekt. Drücken wir es so aus. Nach außen trat die Zentrale unter anderem als Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten auf. Und für die Transporte waren die gemeinnützigen Krankentransport GmbH, kurz GKRA, zuständig. Eine gemeinnützige Stiftung für Anstaltspflege beschäftigte einen Teil des Personals. Und später kümmerte sich eine weitere Tarnstelle um die Abrichtung der Kosten. Alles klang nach Pflege, nach Verwaltung und nach medizinischer Versorgung. Doch hinter diesem Namen verbarg sich ein zentral organisiertes Mordprogramm. Also das muss man ganz deutlich genauso sagen. So, und dann vielleicht nochmal zu den Transporten, also zu den G-Grad-Transporten. Sobald die Entscheidung gefallen war, erhielten die betroffenen Anstalten eine Transportliste. Dann kamen die Busse der G-Grad und es war tatsächlich so, also ihre Fenster waren verdeckt oder überstrichen, damit niemand hineinsehen konnte. Die Fahrzeuge wurden später als die grauen Busse bekannt. Dann war es auch so, dass manche Patienten in sogenannte Zwischenanstalten gebracht worden sind. Das erschwerte den Angehörigen einfach die Nachverfolgung und half dabei, das eigentliche Ziel der Transporte zu verschleiern. Und von dort führte der Weg weiter zu einer der 6 zentralen Tötungsanstalten. Und davon lag eine hoch über Pirna auf dem Sonnenstein. Ein Ort, der einst gegründet worden ist, um Menschen zu helfen. Wie gesagt, darüber haben wir ausführlich in der Hauptfolge gesprochen. Falls ihr das noch nicht gehört habt, gerne reinhören. Dann versteht man vielleicht auch noch ein Stückchen weit mehr zur Geschichte der Heilanstalt. Und man muss auch dazu noch mal kurz sagen, also die Räume dort wurden halt tatsächlich auch so umgebaut und das Personal so zusammengestellt, technische Voraussetzungen geschaffen, damit die Menschen halt mit Kohlenmonoxid getötet werden konnte. Das heißt dann im Klartext, ja, die ersten Busse erreichten dann auch irgendwann Pirna Sonnenstein und dort saß unter anderem eine Frau namens Elfriede Lose Wächtler. Über die Elfriede habe ich in der letzten Folge ausführlich berichtet. Und wen das tatsächlich interessiert zu erfahren, wie ihr Leben dort weiterging oder wie ihr Leben davor aussah, wie gesagt, gerne in die Hauptfolge reinhören. Ansonsten würde ich sagen, haben wir heute so grundlegende Fakten einfach mal geklärt. Ich denke, da war auch viel Wissenswertes dabei. Dinge, die ich selbst nicht wusste, erst durch meine Recherche genauer kennengelernt habe. Und deshalb war es mir einfach so wichtig, das Ganze nochmal im Hintergrund zu beleuchten. Deshalb nennt sich das Ganze auch Hinter der Geschichte. Ich glaube, das wird dann auch ganz gut als solches verstanden. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat euch gefallen, vielleicht auch ein Stückchen weitergebracht oder einfach nur zum Nachdenken angeregt. Manchmal ist das ja auch viel wert und man schaut da doch nochmal dieses eine oder andere für sich selber nach. Bilder würde es sicherlich auf Instagram geben, unter was_bleibt_podcast. Dort findet man nützliche Informationen, aber tatsächlich auch Bilder, damit man einfach eine Vorstellung hat. Dort sind auch zur Hauptfolge schon einige Bilder mit drin, also wer oder wem das interessiert, gerne reinschauen. Und dann würde ich sagen, war das jetzt meine zweite Mittwochsfolge. Wir hören uns dann nächsten Mittwoch oder am Sonntag zum Hauptfall wieder. Und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut und passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.